Und das Buch, das wir uns dabei anschauen wollen, das ist der Epheserbrief. Und bevor wir nun zum ersten Kapitel, mit dem ersten Kapitel beginnen wollen, möchte ich ein paar grundsätzliche Fragen klären. Jetzt muss ich erst mal probieren, ob das da geht. Geht schon. Prima. Und zwar geht es mir um drei Fragen, die wir klären wollen. Wer hat es den Brief verfasst? Wann wurde der Brief verfasst? Und an wen ist der Brief gerichtet? Es handelt sich um einen Brief und ein Brief hat immer einen Absender und einen Empfänger. Und der Absender oder Autor, der sich hier nennt, steht im ersten Vers, nennt sich ich Paulus Apostel Christi. Deswegen gehen wir davon aus, dass der Brief von Paulus geschrieben wurde. Es kann sein, dass nur seine Worte zitiert werden, dass es ein anderer geschrieben hat, dass er diktiert hat, aber die Worte, gehen wir davon aus, stammen von Paulus. Wir gehen davon aus, dass der Brief im Jahr 60 nach Christus geschrieben wurde. Es gibt gute Gründe, das anzunehmen. Vor allem der Hauptgrund ist, dass im Brief öfter erwähnt wird, dass der Verfasser sagt, er schreibt aus dem Gefängnis, also aus der Gefangenschaft. Und Paulus war um das Jahr 60 im Gefängnis in Rom und deswegen geht man davon aus, dass er dort diesen Brief verfasst hat. Als Adressat wird im ersten Vers genannt die Heiligen in Ephesus. Und es gibt gute Gründe, davon auszugehen, dass der Brief nicht nur an die Epheser geschrieben ist. So fehlt zum Beispiel in den ältesten Handschriften der Bezug zu Ephesus an dieser Stelle und im ganzen restlichen Brief gibt es überhaupt keinen Bezug zu Ephesus. Es gibt keine Grußworte, es gibt keine Namen. Der Brief ist sehr allgemein verfasst und deswegen geht man davon aus, dass es sich um einen Rundbrief handelt, also einen Brief an Gemeinden in der Provinz Kleinasien. Vielleicht war der Brief zuerst in Ephesus und wurde von dort verteilt. Für uns ist wichtig, davon auszugehen, es geht um einen Brief an die ersten Gemeinden in der damaligen Zeit. Und das Hauptthema dieses Briefes ist die Gemeinde. Es geht um das Geheimnis der Gemeinde und der Brief ist grob in zwei Teile aufzuteilen. Vom Kapitel 1 bis 3 geht es um trockene Theologie, um die Theologie der Gemeinde. Kapitel 4 bis 6, dort geht es um die praktische Anweisung für das Leben in der Gemeinde. Und wir wollen nun mit dem ersten Kapitel anfangen und ich möchte den Text lesen. Er steht in Epheser 1 und wir lesen dort die Verse 1 bis 14. Ich lese vor. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die an Christus Jesus glauben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Hier ist jetzt eine kleine Ungereimtheit. Man muss sich vorstellen, diese 10 Verse sind ein Satz. Und die Übersetzer wissen jetzt nicht, ob die Liebe zum Vers 4 gehört oder zum Vers 5. Also man kann das zweifach lesen. Es könnte heißen, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein in der Liebe. Oder es könnte heißen, in der Liebe hat er uns vorherbestimmt. Ist aber eigentlich relativ unwichtig. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist durch ihn. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Wer hat das verstanden? Also ich habe irgendwann mal vor ein paar Wochen angefangen, mir über die Predigt Gedanken zu machen und habe dann abends im Bett das gelesen. Und nach zweimal Lesen bin ich eingeschlafen und habe nicht gewusst, was ich gelesen habe. Und es ist wirklich ein Text, der ist vollgepfropft mit Theologie. Und ich habe deswegen, das habt ihr vielleicht gesehen, immer so gelbe Markierungen gemacht, damit es ein bisschen klarer wird, was hier steht. Aber wir lesen den Text nicht nochmal durch, das dauert zu lang. Jetzt müsst ihr mir einfach vertrauen, dass ich das, was ich euch sage, dass das stimmt. Anders geht es nicht. Also was steht hier? Um was geht es hier? Also es geht in erster Linie um Gott, es geht um uns und es geht um Jesus. Und es geht um einen Plan. Es geht um einen uralten Plan. Und Paulus leitet seine Ausführungen mit einer kurzen Lobeshymne auf Gott ein. Er sagt, gelobt sei Gott, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel. Ich weiß nicht, ob das, was der Schreiber hier ausdrücken will, auch bei uns ankommt. Das, was hier steht, das ist ein Lob, das ist ein High-End-Lob. Das ist so, sagen wir, das größte Lob, das man aussprechen kann. Und man spürt, Paulus brennt für die Erkenntnis, die er uns hier weitergeben möchte. Er brennt für die Erkenntnis, dass Gott von Anfang an etwas anderes geplant hat, als es seine jüdische Gesetzlichkeit oder seine jüdische Vorstellungskraft ihm erlaubt hätte. Die Erkenntnis, dass Gott von Anfang an allen Menschen den Zugang zu seinem auserwählten Volk gewähren wollte. Und diese Erkenntnis, die hat Paulus buchstäblich umgehauen und die hat ihn zugleich begeistert. Von Anbeginn hatte Gott einen anderen Plan, den Plan, alle zu erlösen. Und was beinhaltet nun dieser Plan konkret? Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Mit dem, was hier steht. Gott hat uns in seiner Liebe schon von Anbeginn an erwählt. Und zwar erwählt dazu, ich zitiere aus dem Text, heilig und untadelig vor Gott zu stehen. Er hat uns erwählt dazu, seine Kinder zu sein. Er hat uns erwählt dazu, begnadet zu werden. Er hat uns erwählt dazu, Erlösung zu erfahren, die Vergebung der Sünden. Er hat uns erwählt dazu, das Geheimnis seines Willens zu verstehen. Und er hat uns erwählt dazu, zum Erbe eingesetzt zu werden. Und das alles, damit am Ende alles unter das Haupt Christi zusammengefasst würde. Abgesichert und begleitet durch seinen Heiligen Geist, damit wir sein Eigentum werden würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Gott hat geplant, uns zu erwählen. Wenn ich morgens bei mir Arbeitsbesprechung mache, sagt immer ein Mitarbeiter, das klingt nach einem Plan. Das heißt zu viel, das klingt gut und das habe ich verstanden. Haben wir das verstanden? Klingt das für uns nach einem Plan? Haben wir diesen Plan für uns verstanden? Nicht einen Plan für dich und mich, einen Plan für uns. Das ist ganz wichtig. Es geht hier nicht um eine Vorherbestimmung für mich und für dich. Es geht nicht darum, dass ich vorherbestimmt bin, Johannes Horsch, dass ich hier heute diese Predigt halte. Um das geht es nicht. Es geht darum, dass Gott nicht nur die Juden als Gottes Volk erwählt hat. Nein, von Anbeginn an hat er vorgehabt, mit der erlösten Schar der Jesusgläubigen zu arbeiten. Von Anbeginn hat er geplant, ein neues Gottesvolk zu schaffen, zu dem alle Zugang haben sollten. Es geht hier immer um eine Mehrzahl. Es geht nie um einen allein. Es geht um uns, die Gemeinschaft der Gläubigen. Und Paulus schreibt hier an eine Gemeinde und meint immer, wenn er uns oder wir sagt, diese Gemeinde der Gläubigen. Es geht um den Plan Gottes für die Gemeinde Jesu. Es geht um den Kern seines Projektes mit den Menschen, um das neue Gottesvolk, um die Gemeinde Jesu. Es geht um das große Projekt Gottes mit uns. Und wir als Gemeinde sind erwählt dazu, einen entscheidenden Part in diesem Projekt zu übernehmen. Soweit erstmal eine grobe Analyse des Textes. Was sehen wir noch? Es dreht sich in diesem Projekt alles um Jesus Christus und um uns, die Gläubigen. Und im Zentrum von allem steht die Erlösungstat Christi, der durch sein Blut am Kreuz uns quasi eine Eintrittskarte in das Projekt gegeben hat. Im Zentrum steht Jesus. Und das wird 8-mal in diesem Text hervorgehoben. 8-mal. Und ich zitiere: Durch Christus hat er uns gesegnet mit allen geistlichen Segen im Himmel. In ihm hat er uns erwählt. Durch ihn können wir Gottes Kinder werden. In ihm werden wir begnadigt. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. In Christus hat uns Gott das Geheimnis seines Willens wissen lassen. In ihm sind wir Erben, als Erben eingesetzt. In ihm haben wir den Heiligen Geist empfangen als Garant für ein heiliges Leben. In ihm, durch ihn. 8-mal. Das ist kein Zufall. Das ist schon eine ganz besondere Laudatio. Wir merken, im Zentrum von Gott, von Gottes großem Plan mit uns, steht Jesus. Alles ist auf ihn zentriert, auf ihn und auf seine Erlösungstat am Kreuz. Durch ihn und in ihm wird der Plan Gottes verwirklicht. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Wir sind auserwählt zu einem neuen Leben durch und mit Jesus. An ihm führt kein Weg vorbei. Soweit der Text. Was bedeutet das nun heute für uns? Was bedeutet das für einen durchschnittlichen Dresdner, für einen durchschnittlichen Venezolaner? Was bedeutet das heute für dich? Welche Konsequenzen ziehst du aus diesem Text? Und der Text macht es uns nicht besonders leicht. Der gesamte Text besteht nur aus Feststellungen. Da ist kein Rat, da ist keine Empfehlung, da ist keine Ermahnung, da ist nichts Handfestes, das wir nehmen könnten und sagen, das muss ich jetzt tun. Es stehen nur Feststellungen da. Das heißt, wir müssen schon selbst entscheiden, was nun aus diesen Feststellungen für uns heute wichtig ist. Und eigentlich wäre jeder Vers, jede Feststellung allein eine Predigt wert. Aber dazu fehlt uns die Zeit und das können wir gar nicht alles erfassen. Und deshalb möchte ich beispielhaft mich nur auf einen Aspekt konzentrieren. Und es geht um den Aspekt, der im Zentrum des Wirken Jesu steht. Den Aspekt der Erlösung. Die Erlösung, die wir durch Jesus Christus erfahren haben, beziehungsweise erfahren. Und dazu möchte ich uns an dieser Stelle eine Frage stellen. Wie erleben wir heute Erlösung? Wie erlebst du heute Erlösung? Und zwar heute in deinem Alltag. Du als Durchschnittsdresdner und du als Durchschnittsvenezolaner. Wie erlebst du Erlösung heute in deinem Alltag? Und dazu möchte ich einen kleinen Exkurs machen. Unser Text befasst sich ja ausschließlich mit Heilsgeschichte. Und deswegen möchte ich mich auch auf die Heilsgeschichte beziehen. Und so lasst uns mal heilsgeschichtlich den Bogen zurückspannen zu der Geschichte, mit der das Schlamassel begonnen hat. Dem sogenannten Sündenfall. Ich denke, jeder von uns kennt die Geschichte. Die Geschichte mit der Schlange und dem Apfel, der nicht dasteht. Und mit Adam und mit Eva. Und es spielt jetzt keine Rolle, ob du davon ausgehst, dass diese Geschichte genauso wirklich passiert ist oder ob die Geschichte ein Bild dafür ist, dass der Mensch irgendwann in seiner Entwicklung Gut und Böse unterscheiden konnte. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist nur, welche Folgen hatte dieser Sündenfall für uns. Das schauen wir uns mal an. Das steht im 1. Mose 3. Und da steht, als sie von dem Baum der Erkenntnis gegessen hatten, erkannten sie, dass sie nackt waren. Und sie machten sich Lendenschurze. Was ist da passiert? Die waren doch vorher auch schon nackt. Die haben sich geschämt. Da kam der Scham in die Welt. Die Menschen haben Scham empfunden. Und was ist noch passiert? Da steht, sie versteckten sich. Warum versteckst du dich? Er hat dann Adam gefragt, Gott fragt Adam, warum versteckst du dich? Und er sagt, oh, ich verstecke mich, weil ich mich schäme. Das stimmt nicht. Der hat sich versteckt, weil er was ausgefressen hatte. Der hat sich versteckt, weil er Schuld empfunden hat. Und was kam noch? Und sie fürchteten sich. Und sie fürchteten sich vor der Reaktion Gottes. Und was war dann die Folge? Was sagt Gott zu der Frau? Er sagt, du wirst unter Schmerzen Kinder gebären und dein Mann wird über dich herrschen. Und er sagt zum Mann, denn ich werde den Acker verfluchen, auf den du arbeitest, und du sollst dich plagen, damit dass du was zum Essen kriegst. Er hat für Überforderung gesorgt. Mit dem Sündenfall bekamen die Menschen Scham, Schuld, Angst und Überforderung an den Hals. Und nun kommt etwas, ein interessanter Aspekt. Mit der Trennung von Gott kamen diese Belastungen. Und was ist nun? Und nun, wo die Trennung zu Gott durch Jesus aufgehoben wurde, was ist nun? Da sind die immer noch da. Da sind die immer noch da und bedrücken uns immer noch. Und wie erleben wir das nun in unserem Alltag? Wie erleben wir Scham in unserem Alltag? Ich würde mal sagen, Scham ist ein sehr großer Begriff, vielleicht ein zu großer Begriff. Also ich würde nicht sagen, ich erlebe Scham in meinem Alltag. Was ich in meinem Alltag erlebe, ist Selbstzweifel. Das ist so eine Grundform von Scham. Ich bekomme Selbstzweifel, weil mir vorgegaukelt wird, ein Mensch ist, muss schön sein, reich sein, gesund sein, erfolgreich sein, dann ist er was wert. Wenn er das nicht ist, ist er nichts wert. Und ich bekomme Selbstzweifel, weil ich merke, dass ich nichts wert bin. Weil ich merke, dass ich nichts kann. Und diese Selbstzweifel, die machen mich einsam, die lassen mich zurückziehen. Und wir können uns von diesen Selbstzweifeln erlösen. Wir können uns davon erlösen, indem wir uns auf uns selbst besinnen und uns überlegen, ist es überhaupt wahr? Und wir können uns davon erlösen, wenn wir mit unserem Nächsten sprechen und der uns auf die Schultern klopft und sagt, du bist gut, ist nicht so schlimm. Und wenn wir Lob bekommen, aber oft genügt das nicht. Und oft passiert es, dass wir die Selbstzweifel nicht losbekommen, dann quält uns dieses Gefühl und wir sehnen uns nach Erlösung. Kennt ihr das? Und wie erleben wir Schuld? Schuld ist auch wieder so ein großer Begriff. Erlebe ich Schuld täglich? Vielleicht. Was ich erlebe, ist ein schlechtes Gewissen. Ich bekomme ein schlechtes Gewissen, weil ich jemanden verletzt habe, weil ich einen Fehler gemacht habe, weil ich unfair war. Ich bekomme ein schlechtes Gewissen, weil ich gesündigt habe. Und gegen ein schlechtes Gewissen, da hilft zu dem, dem ich gekränkt habe, hinzugehen und sagen, du, es tut mir leid, kannst du mir vergeben? Und das hilft. Die Sünden bekennen und um Vergebung bitten, hilft. Aber auch hier passiert es manchmal, dass ich das schlechte Gewissen nicht wegbekomme. Auch hier passiert es manchmal, dass dieses Gefühl von Schuld immer da ist und ich sehne mich nach Erlösung. Und wie erleben wir Angst im Alltag? Angst ist auch wieder so ein großer Begriff. Ich würde sagen, Angst erlebe ich, wenn mir ein Bär hinterherläuft und ich muss flüchten. Aber Angst im täglichen Leben, das fühlen wir nicht. Was wir haben, sind Sorgen. Und Sorgen, das ist eine Grundform von Angst. Es könnte ja was passieren. Das Kind kommt zu spät von der Schule nach Hause. Wo war es? In der Zeit, wo man nicht wusste, wo es war, hat man Sorgen. Ich sorge mich um meine Arbeit, wenn es der Wirtschaft schlecht geht. Ich sorge mich um meinen Wohlstand. Ich sorge mich darum, dass ein Krieg kommen könnte. Wir sorgen uns alle. Und gegen Sorgen, da hilft auch Besinnung. Weil es heißt ja, es könnte was passieren. Und wenn wir es ganz genau überlegen, ich glaube, 90% der Sorgen sind unbegründet. Aber auch hier, manchmal haben wir Sorgen, die werden wir nicht los. Und die bedrücken uns und wir sehnen uns nach Erlösung. Und wie erleben wir Überforderung in unserem Alltag? Überforderung, das kommt von Forderung. Steckt schon im Wort. Bei mir läuft es so ab, da muss ich irgendwas tun, ich habe eine Aufgabe. Und bevor ich mit der Aufgabe fertig bin, kommt die nächste. Und ich fange mit der nächsten an. Und die erste ist nicht fertig. Und dann kommt schon die dritte und ich bin mit der zweiten nicht fertig. Und irgendwann ist der Berg von Forderungen so groß, dass ich nicht mehr weiß, was ich tun soll. Und wir nennen das heute Stress. Wir kriegen da Stress, weil wir es nicht schaffen, die ganzen Forderungen abzubauen. Die Forderungen, die uns der Beruf stellt, die Ehe, die Gemeinde, die Familie, all diese Forderungen belasten uns und machen uns Stress. Und Stress bekämpft man am besten dadurch, dass man besser organisiert. Besser organisieren oder Arbeit abgeben oder Hilfe bekommen. Und das hilft auch meistens. Aber manchmal werden wir den Stress auch nicht los. Und der Stress bedrückt uns und wir sehnen uns nach Erlösung. Wer von euch hatte keine dieser Belastungen letzte Woche? Wer von euch hat sich dabei nicht nach Erlösung gesehnt? Wir alle sehnen uns im Alltag nach Erlösung. Selbstzweifel, schlechtes Gewissen, Sorgen und Stress sind allgegenwärtig und die plagen uns. Wir merken, das Thema Erlösung ist mit dem Kreuzestod Jesu für uns nicht durch. Die Erlösung durch das Blut Christi betrifft in erster Linie unsere Rechtfertigung vor Gott. Schuld und Sünde belasten uns trotzdem noch. Und hier brauchen wir immer wieder Erlösung. Scham, Schuld, Furcht und Überforderung gehören zu unserem Leben. Es sind Mechanismen, die uns schützen. Gefährlich wird es nur, wenn sie uns übergebührend belasten. Und meist können wir uns selbst helfen, meist können wir uns zwischenmenschlich helfen, uns gegenseitig aus dem Dreck ziehen, aber manchmal gelingt uns das nicht. Und dann kommt Jesus ins Spiel. Und ich habe mal 4 Bibelverse herausgesucht, die zu diesen 4 Punkten Stellung nehmen. Einen Bibelvers, der zu Zweifeln Stellung nehmen könnte, aus Johannes 17, Vers 22. Jesus spricht da über die Jünger: Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du Gott mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben. Wir haben die gleiche Herrlichkeit wie Jesus. Wir haben die gleiche Würde wie Jesus. Das heißt, nach dem Maßstab Jesu sind wir wertvoll. Nach dem Maßstab Jesu sind wir vollkommen in Ordnung. Da erscheint auf einmal alles in einem anderen Licht. Da können Selbstzweifel gelöscht werden. Und wichtig ist, Jesus möchte diese Selbstzweifel löschen. Eine Bibelstelle zur Schuld, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, Jesus, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Schuld bekennen und Buße tun, das können wir untereinander machen, aber manchmal geht es untereinander nicht. Dann brauchen wir Jesus. Und Jesus möchte uns die Schuld vergeben. Eine Bibelstelle zu den Sorgen. 1. Petrus 5, Vers 7. Alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das heißt ganz einfach, Gott vertrauen. Gott vertrauen auf Jesus. Jesus möchte für dich sorgen. Und die Bibelstelle zur Überlastung, Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, ich will euch beruhigen. Wenn du Stress hast, reflektiere es. Reflektiere es mit Jesus. Und Jesus wird dir klar machen, was du kannst und was du willst. Und vielleicht musst du deine Erwartungen anpassen. Aber Jesus möchte dich von deinem Stress erlösen. Jesus möchte uns jeden Tag von dem erlösen, was uns bedrückt. Er verheißt uns Hilfe. Die entscheidende Frage ist, lassen wir ihn ran? Lassen wir ihn ran? Wir können viel reden, wir können viel diskutieren. Wir können uns gegenseitig seelsorgen. Wir können uns Gedanken machen und das ist alles wunderbar. Aber was ist, wenn wir zwischenmenschlich nicht weiterkommen, wenn das, was uns belastet, einfach nicht weggeht? Am Ende bleibt uns nur noch Jesus. Am Ende bleibt uns nur noch unsere Gottesbeziehung. Am Ende ist die Frage, lassen wir ihn ran? Und das betrifft nicht nur den Aspekt der Erlösung. Das betrifft, wenn wir zurückblicken auf unseren Text, alle anderen Zusagen auch. Lassen wir ihn ran, wenn wir uns nach Erlösung sehnen? Lassen wir ihn ran, wenn wir seinen Willen erkennen wollen? Lassen wir ihn ran, um untadelig und heilig zu werden? Lassen wir ihn ran, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben? Lassen wir ihn ran, damit unsere Gemeinde zum Projekt Gottes wird? Damit unsere Gemeinde zum Projekt Gottes wird. Das ist die Hauptfrage, die der Text an uns heute stellt. Jesus hat mit seinem Kreuzestod vieles ermöglicht. Aber damit allein ist es nicht getan. Wir müssen immer wieder diesen Jesus suchen. In der Gemeinschaft, im Gebet, in Besinnung, in der Stille, damit sein Geist in uns wirken kann. Lassen wir Jesus an uns ran. Wir haben einen Part in Gottes großem Projekt. Einen Part, den wir nur mit Jesus erfüllen können. Lassen wir ihn ran. Amen.